Es ist toll, hier bei euch zu sein. Ich weiß gar nicht, haben wir schon unser ganzes Team vorgestellt? Wir machen so einmal im Monat ungefähr eine Reise irgendwo in verschiedene Städte und Gemeinden um, über das Thema Dienen in den Gaben und der Kraft des Geistes zu lehren und Leuten zu dienen. Und wir kommen immer als Gemeinde, als Team aus der Gemeinde. Und wir sind diesmal einige, weil auch Lüneburger dabei sind zum Beispiel. Wink mal alle. Guck mal, das sind die Leute, die hier sind. Die haben sich extra das Wochenende freigenommen. Cool, ne? Und ich freue mich auch besonders, dass meine Familie auch dabei ist diesmal. Das klappt nicht immer, aber dadurch, dass wir hier in Hamburg einige familiäre Verbindungen haben, hat das auch geklappt. Deswegen ist mein Sohn da hinten, den kann ich dann... Das ist eigentlich ganz gut, dann kann ich so ein bisschen mitgucken, wenn er Quatsch macht. Dann kann ich da einmal durchs Fenster gucken, das ist eigentlich ganz gut. Es ist toll, hier zu sein. Es ist toll, das mal mitzukriegen. Ich habe schon unheimlich viel von euch gehört. Und ihr habt eine richtig gute Pastorin, das wisst ihr aber, ja. Und wir sind auch hier so ein bisschen als Spione. Wir wollen ganz viel von euch lernen. Also wir gucken uns ganz viel ab und sind hier und können das endlich mal mitkriegen, was hier so los ist und wie ihr Gemeinde lebt und Gemeinde gegründet habt und wie ihr euch hier in diesen Stadtteil vermischt. Und davon wollen wir ganz lernen. Es ist uns ganz viel lernen. Es ist also uns eine echte Ehre, hier zu sein. Wie ich schon gesagt habe, wir werden das heute so machen, dass wir nach meiner Predigt eigentlich uns Zeit nehmen, um auf das zu achten und auf das zu reagieren, was der Heilige Geist unter uns tun möchte. Der Heilige Geist möchte immer wirken. Wir wissen nie genau, was er macht, aber er möchte auf jeden Fall die Herrschaft Jesu unter uns aufrichten und er möchte Jesus unter uns verherrlichen. Und wir haben über die Jahre gesehen, wo wir diese Art von Dienst machen, haben wir immer wieder gesehen, wie der Heilige Geist in Kraft kommt und Menschenleben verändert werden, Menschenleben völlig verwandelt werden. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Story letztens, da haben wir einen Abend gemacht in Cuxhaven für junge Erwachsene. Und wir haben für Leute gebetet und da war eine Frau, die konnte seit einigen Jahren, konnte sie alles, was sie gesehen hat, nur noch doppelt sehen. Sie hatte ein Schleudertrauma nach einem Verkehrsunfall und die konnte alles, was sie gesehen hat, sie doppelt gesehen, was natürlich dazu geführt hat, dass ihr ständig schwindelig war, dass sie Kopfschmerzen hatte, dass sie irgendwie Schwierigkeiten hatte mit Greifen und so weiter. Das muss ja echt total ätzend sein, irgendwie alles doppelt zu sehen. Und das war seit diesem Schädel-Hirntrauma. Und wir konnten für sie beten und ich erinnere mich noch gut, wie wir sie gefragt haben, okay, guck mal meine Hand an. Und dann guckte sie die so an, sagte, ja, ich sehe zwei Hände. Und dann haben wir dann gebetet im Namen Jesu. Sollen die Augen jetzt wieder zurück in die richtige Ordnung gehen? Das, was im Hirn beschädigt ist, das soll jetzt in die richtige Ordnung im Namen Jesu. Und dann weiß ich noch, wie sie ihre Augen öffnete und in Tränen ausbrach, weil sie eine Hand gesehen hat. Eine andere Geschichte, ich war mal eine Zeit lang Sozialarbeiter bei uns im Brennpunkt, jetzt bin ich da Pastor. Und wir hatten eine Kollegin da, die mir erzählt hatte, dass ihre Mutter begonnen hat mit Reiki. Ich weiß nicht, ob ihr Reiki kennt, das ist so irgendwie sowas Esoterisches mit so Energieströmen und so weiter. Da geht es auch so ein bisschen um Heilung und so, glaube ich. Und sie erzählte mir davon, dass ihre Mutter jetzt Reiki macht. Und dann sagte ich, oh, das ist aber interessant und funktioniert. Nee, es funktioniert nicht so richtig. Und dann habe ich gefragt, und wie hat sich deine Mutter verändert, seitdem sie Reiki macht? Da sagte sie, oh, total negativ eigentlich. Die ist total in Abhängigkeit mit ihrer Reiki-Lehrerin und die gibt ihr ganzes Geld für Reiki-Bücher aus und so weiter. Und jetzt ständig Ängste, dass sie irgendwie so aus dem Reiki-Strom herauskommt und so weiter. Muss immer aufpassen, dass sie immer im Strom bleibt und so weiter. Da sagt er, oh, Mensch, das ist aber alles echt total interessant. Nun weißt du, wir als Christen, wir haben auch was mit geistlichen Mächten zu tun. Und wir zapfen den Heiligen Geist an. Und das Spannende ist, wenn Leute in den Strom des Heiligen Geistes kommen, dass sie da kostenfrei reinkommen, in dem Sinne, dass sie nicht erst einen Reiki-Guru irgendwie klar machen müssen oder dass sie irgendwie erstmal 1000 spirituelle Prozedere durchspielen müssen, bis sie da reinkommen, sondern man kann da einfach reinspringen, das ist Gnade. Und das Spannende ist, was passiert, wenn Leute mit dieser geistlichen Strömung in Kontakt kommen, dass sich ihr ganzes Leben verändert, dass auch Heilungen passieren, ja, aber ihr ganzes Leben wird verwandelt zum Positiven. Und dann sagt sie, Mensch, das ist aber interessant, das ist eine ganz spannende Strömung. Und dann haben wir so über 3 Wochen immer wieder miteinander geredet bei einer Tasse Kaffee. Und nach ungefähr 3 Wochen habe ich sie gefragt, pass mal auf, du hast jetzt relativ viel gehört. Wie wär's, möchtest du Christ werden? Und dann sagte sie, oh ja, gerne. Und dann hat sie mir gebetet und hat ihr Leben Jesus gegeben. Und dann haben wir da gebetet, dass der Heilige Geist kommt in seiner Kraft und dass er sie erfüllt. Und ich weiß noch ganz genau, wie das war, weil der Heilige Geist kam in Kraft auf sie, es war sichtbar, und er kam in Strömen seiner Kraft immer wieder auf sie. Das Problem war, dass wir danach, das war also während der Arbeitszeit, dass wir danach zur Schule mussten und da so eine Hausaufgabenbetreuung machen mussten. Aber der Heilige Geist war immer noch auf ihr, und ich weiß noch, wie sie dann da irgendwie war und den Kindern versucht hat, mit Mathe zu helfen oder so. Und dann drehte sie sich so immer um zu mir und sagte, ist das normal? Und ich so, ja, du bist jetzt Christ, also es gibt ein neues Normal. Und dann sagte sie, das war ein Freitag, dann sagte sie, wie sie nach Hause ging und begonnen hat, die Bibel nicht zu lesen. Und das Spannende war, sie war eigentlich Freitagabend verabredet und Samstagabend auch. Und sie hat aber Freitagmittag begonnen, die Bibel nicht zu lesen und konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen. Und sie hat gelesen und gelesen und gelesen. Und dann ihre Freundinnen meldeten sich und sagten, wann kommst du denn endlich? Ich sagte sie, ja, ich komme gleich. Ich muss das eben nochmal fertig lesen hier. Und dann hat sie weiter gelesen. Und irgendwann ruft sie die Freundinnen an und sagt, ey, ich komme heute nicht mehr. Wir treffen uns ja morgen eh. Ich muss jetzt weiterlesen. Ich kann dieses Buch nicht aus der Hand legen. Und dann hat sie weitergelesen. Dann ist sie eingeschlafen und dann ist sie am Samstagmorgen aufgewacht und hat sie die Bibel aufgemacht. Und dann hat sie wieder gelesen und sie konnte das Buch nicht aus der Hand legen. Und dann rufen Samstagabend ihre Freundinnen an und fragen, wann kommst du? Sagt sie, ich komme gleich. Aber ich kann dieses Buch nicht aus der Hand legen. Und sie konnte nicht aufhören, Bibel nicht zu lesen. Und dann hat sie Samstagabend dann auch abgesagt und hat an dem einen Wochenende das Neue Testament durchgelesen, weil sie nicht aufhören konnte, Bibel zu lesen. Und dann war sie bei einem Gottesdienst, das war ihr erster Gottesdienst. Und das war eigentlich gar kein so normaler Gottesdienst, sondern das war ein Abend, wo wir eigentlich nicht viel predigen, sondern wo wir Lobpreis machen und wo wir dann den Heiligen Geist bitten, in seiner Kraft zu kommen und auf das reagieren, was er macht. Und dann weiß ich noch, dann stand sie da und wir liefen rum und haben für Leute gebetet. Und dann kam jemand zu ihr und sagte nur, ich habe das Gefühl, da ist ganz viel Schmerz in deinem Leben. Und Gott möchte diesen Schmerz herausnehmen. Jetzt muss man wissen, dass bevor sie Christ wurde, hat ihre Mutter sie versucht, mit ihren Reiki-Strömen zu heilen von so einer ganz fiesen Lebensmittelallergie. Sie hatte ständig geschwollene Haut und war irgendwie allergisch gegen ganz, ganz viele Sachen. Und dann war sie bei diesem Abend und dann sagte jemand, ich habe das Gefühl, dass Gott dich befreien möchte von ganz viel Schmerz. Und dann fing sie an zu weinen und zu weinen und zu weinen. Und sie hat ungefähr eine Stunde geweint und geweint und geweint. Und es kam ganz viel Schmerz raus. Und das ist eine Sache, die passiert, wenn der Heilige Geist wirkt, dass Schlechtes rausgeht und Gutes reinkommt. Und dann kam der ganze Schmerz raus. Und dann sagte sie danach, dass sie einen tiefen Frieden gespürt hat, den sie noch nie vorher erlebt hat. Und dann hat sie sich gefragt, was ist denn eigentlich passiert? Was für ein Schmerz war das? Und dann dachte sie daran, ja, vor einiger Zeit ist der Freund meiner Schwester gestorben. Und dieser Freund ihrer Schwester, der war für sie wie ein Bruder. Und der ist durch einen Verkehrsunfall der gestorben. Das Problem ist, sie selber konnte darüber nicht trauern, weil sie ihre Schwester stützen musste. Also hat sie die ganze Trauer, den ganzen Verlustschmerz in sich behalten. Und irgendwann hat sich das verwandelt und wurde zu einer Allergie, weil sie festgestellt hat, sie wurde dann komplett geheilt von dieser Lebensmittelallergie. So. Und daran sehen wir, wenn der Heilige Geist kommt in seiner Kraft, dass sich Dinge verwandeln. Nicht nur körperliche Schmerzen werden geheilt, sondern das ganze Leben wird verwandelt durch die Kraft des Heiligen Geistes und die Herrschaft Jesu wird aufgerichtet in das Leben von Menschen. Und das ist eine total spannende Sache. Das ist eine ganz, ganz herrliche Sache, das mitsehen zu dürfen. Und auch das sehen wir bei uns in diesem Stadtteil, wo Menschen wirklich mit Glauben überhaupt nichts am Hut haben, wo sie aber in Kontakt kommen mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem lebendigen Jesus und dann einfach Verwandlung passiert, weil es in der Natur der Sache liegt. So. Und dafür wollen wir heute beten. Dafür werden wir uns heute Zeit nehmen, dass ihr weiter erfüllt werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich hatte eine Idee, worüber ich spreche heute, nämlich über Identität. Identität, wer bist denn du eigentlich? Ich würde sagen, junge Leute haben im Wesentlichen eine Aufgabe. Sie sollen herausfinden, wer sie sind. Und Teenies und so, manche kriegen das besser, manche weniger gut. Ich habe das nie so richtig gut hingekriegt. Aber sie haben eine Aufgabe, herauszufinden, wer sie sind. Also wer bin ich, was macht mich aus, was kann ich nicht und so weiter. Und ich würde sagen, herauszufinden, wer man ist, gehört zum Reifwerden einer Persönlichkeit dazu. Dass man herausfindet, wer man ist, dass man sich selber gefunden hat. Und so ist das, würde ich sagen, bei uns Christen auch. Wenn wir Christen reifen wollen als Christ, dann ist ein wesentlicher Teil davon, dass wir herausfinden, wer wir sind. Wer sind denn wir eigentlich? Was macht uns aus als Christen? Was sind die Merkmale von uns? Was sind die Merkmale unserer Identität? Denn bei uns Christen ist das ein bisschen so wie mit Tarzan. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Tarzan gut kennst, aber Tarzan ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist er im Urwald gewesen mit seinen Eltern und er war noch ein kleines Baby. Und die Eltern sind, ich weiß ja auch nicht, was ist mit dem passiert? Sind die gestorben oder? Flugzeugabsturz. Und dann war Tarzan da und echt jetzt? Oh, das ist ja brutal. Und dann ist Tarzan aufgezogen worden von Affen. Und Tarzan dachte immer, dass er ein Affe ist. Und er hat gelernt, so zu leben, wie die Affen leben. Er hat gelernt, so zu klettern, wie Affen klettern. Er hat wahrscheinlich gelernt, irgendwie, wie Affen kommunizieren. Er hat das gegessen, was die Affen essen und so weiter. Und dann irgendwann gab es aber eine Veränderung. Irgendwann nämlich hat Tarzan einen Menschen getroffen. Und das war Jane. So. Und dann ist was passiert, nämlich, das nennen die Pädagogen vom Du zum Ich. Ja? Er hat ein Spiegelbild bekommen darüber, wer er eigentlich ist. Und dann hat er festgestellt, ich bin gar kein Affe, sondern ich bin ein Mensch. Und das Spannende ist, dass Tarzan, obwohl er mit Sicherheit ein sehr guter Affe war im Vergleich zu allen anderen Menschen, ja, aber er war trotzdem der beste Tarzan als Mensch, weil er Mensch ist, weil Gott ihn als Mensch gemacht hat. So ein ganz bisschen so ist es bei uns Christen auch, denn wir als Christen sind durch Jesus eine neue Schöpfung. Wir sind eine neue Art von Menschen, aber in einer fremden Umgebung. Wir sind Bürger des Himmels in der Herrschaft der Finsternis. Wir sind eine neue Schöpfung. Und das Spannende ist, dass wir als Christen jetzt herausfinden können, was macht das eigentlich aus? Was macht unsere neue Schöpfung aus? Was macht unsere neue Identität aus? Was sind die Merkmale davon? Und es gibt einige Merkmale und wir werden jetzt nicht alle auflisten können. Und ich würde sagen, das ist auch eine Lebensaufgabe. Aber ich möchte mal drei Merkmale nennen, die wir uns so im Hinterkopf behalten können und die wir uns nicht zur Realität machen können, mit der wir durch diese Welt hindurchlaufen. Das erste ist, wir sind Kinder Gottes. Wir lesen das im Johannes-Evangelium. Wer an Jesus glaubt, der bekommt die Macht, ein Kind Gottes zu sein. Und es ist total spannend, dass wir Kinder, Töchter und Söhne Gottes sind. Denn ich glaube, dass Gott diese Menschheit gesehen hat oder die Welt gesehen hat, seine Schöpfung gesehen hat und sich gefragt hat, was für Beziehungen kann ich unter den Menschen installieren, um irgendwie deutlich zu machen, wie ich im Kontakt mit den Menschen stehen will. Und dann glaube ich, dass Gott die Idee hatte, ich mache Eltern und Kinder, um den Menschen zu zeigen, in was für einer Beziehung ich mit ihnen stehen will. Denn Eltern und Kinder, es gibt wahrscheinlich keine engere Verbindung die Menschen zueinander haben können, wie Eltern zu ihren Kindern und Kinder zu ihren Eltern. Das ist eine unheimlich enge und dichte Verbindung. Ich bin ein junger Vater, ich lerne das jetzt gerade kennen. Ich finde das so faszinierend, was für eine tiefe Verbundenheit ich zu meinen Kindern habe. Und Gott sagt, hey, ihr seid meine Kinder. Das ist eine unheimlich enge Bindung. Das zweite ist, es ist eine unheimlich prägende Bindung. Die Beziehung von Eltern zu Kindern ist eine unheimlich prägende Verbindung im Guten und im Schlechten. Es gibt niemanden, glaube ich, der uns so positiv und so stark prägen kann wie unsere Eltern. Und es gibt wahrscheinlich auch fast niemanden, der uns so stark verletzen kann wie unsere Eltern. Es ist eine so prägende Beziehung. Und Gott sagt, ihr seid meine Kinder. Ich bin der, der euch so prägen will. Und das Dritte, was mir dazu klar wird, ist, es ist eine unveränderbare Beziehung. Es ist eine unveränderbare Beziehung. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Ich hatte das früher mehr, jetzt weniger. Aber das Gefühl, wenn man ein nicht so guter Christ ist, dass man dann weniger Christ ist. Dass man dann vielleicht weniger Kind Gottes ist. Also wenn ich weniger bete, dann bin ich vielleicht weniger Christ. Oder wenn ich mehr sündige als normal, dann bin ich vielleicht weniger Christ. Vielleicht kennst du das Gefühl. Aber das ist ja nicht wahr, denn meine Kinder können ja nicht mehr oder weniger meine Kinder sein, als sie es jetzt sind. Ich selber kann nicht mehr oder weniger Sohn meiner Eltern sein, wie ich es bin. Es hat nämlich nichts mit dem zu tun, was ich richtig oder was ich falsch mache. Ich bin Engländer, ich habe eine besondere Beziehung zum englischen Königshaus, wie das halt so bei uns ist. Und ich weiß nicht, ob du Prince Harry kennst. Prince Harry kommt ab und zu, also wenn du Gala liest oder Bunte oder sowas, da kommt Prince Harry manchmal drinne vor. Ich hab das bei den Jugendlichen erzählt Freitag, die kannten Prince Harry nicht mehr, der scheint nicht mehr so in zu sein. Aber ich denke, wir kennen Prince Harry, oder? So. Prince Harry ist der Prinz, der alles falsch macht, was er falsch machen kann. Er macht alles falsch. So. Ich meine, der kommt ständig in die Klatschpresse, weil er irgendwo zu viel trinkt und durch die Straßen torkelt. Oder weil er beim Strip-Poker-Spielen sich fotografieren lässt. Oder weil er auf einem Kostümball mit einem Nazi-Kostüm hinkommt. Ich meine, der macht alles falsch, was man falsch machen kann. Das geht doch nicht. Ich meine, stellt euch mal vor, ein Bediensteter des Königshauses, nehmen wir an, der Gärtner oder der Facebook-Beauftragte der Queen, kommt mit einem solcher Fotos in die Presse. Was würde passieren mit dem? Der würde sofort gefeuert werden. Warum? Ist doch klar, weil es ist doch nicht repräsentativ für das Königshaus. Wieso wird Prinz Harry nicht gefeuert? Das ist auch klar, weil es bei Prinz Harry überhaupt nicht darum geht, was er richtig oder was er falsch macht, sondern darum, wer er ist. Wer er ist, nämlich dass er der Sohn seiner Eltern ist und der Enkel der Queen. Es geht darum, mit wem er in Beziehung steht und nicht darum, was er richtig oder was er falsch macht. Und so ist es bei uns Christen auch. Wir werden zu Kindern Gottes, wenn wir Jesus annehmen. Und wir sind in dieser engen, prägenden, unveränderbaren Beziehung als Kinder Gottes, wo es nicht mehr darum geht, was wir richtig oder was wir falsch machen, sondern darum, wer wir sind, weil wir mit dem König der Könige in Beziehung sind. Das ist das Erste, wir sind Kinder Gottes. Das Zweite ist, wir sind verbunden mit Gott in einer mystischen Verbindung. Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Das bedeutet, wir sind in Gott und Gott ist in uns. Das ist ein Merkmal von uns Christen. Du bist in Gott. Stell dir das mal kurz vor. Das bedeutet, du bist von Gott umgeben. Um dich herum ist Gott. Das bedeutet, dass egal in was für einer Phase du bist, egal was dein Leben gerade ausmacht, egal ob du gerade in den Sternstunden oder in den tiefen, dunklen Stunden deines Lebens bist, Gott ist da. Du bist von Gott umgeben. Ich finde, das ist etwas ganz Tröstendes. Das ist gleichzeitig auch etwas, was mir Angst macht. Weil das bedeutet, wenn ich von Gott umgeben bin, dann gibt es nichts, was vor ihm in meinem Leben verborgen ist. Dann kann ich nur kapitulieren und sagen, hier ist alles, was ich bin. Hier sind meine Abgründe. Ich verberge nichts vor dir, ich gebe dir alles hin, weil mir nichts anderes übrig bleibt, weil ich von Gott umgeben bin. Das eine ist, wir sind in Gott, Gott ist um uns herum. Und das zweite ist, Gott ist in uns. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gott ist in uns, das bedeutet, in dir steckt Gott. Egal wo du hingehst, du bringst Gott mit. Wenn du nachher nach Hause gehst, dann bringst du Gott mit nach Hause. Wenn du nachher mit der Straßenbahn fährst, dann bringst du Gott in die Straßenbahn. Egal, wo du hingehst, du bringst Gott mit. Ich finde es ein total spannender Gedanke, denn da, wo Gott ist, ist auch seine Kraft. Und da, wo seine Kraft ist, da passieren Wunder, da passieren Dinge um dich herum. Ich finde es total spannend. Wir hatten das jetzt schon öfter erlebt, dass Leute, die vom Heiligen Geist erfüllt wurden, dass die danach zur Arbeit gefahren sind und plötzlich haben die in der Arbeit gefragt, was ist mit dir passiert? Irgendwas ist mit dir passiert. Hast du ein neues Parfüm? Nee. Warst du im Urlaub? Nee. Was ist denn los? Ich wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist. Denn so ist das. Gott ist in uns und wir bringen Gott mit, wo auch immer wir hingehen. Das ist ein Merkmal von uns Christen. Wir sind Kinder Gottes und Gott ist in uns und wir sind in Gott. Und das Dritte ist, wir tragen seine Autorität. Meine Eltern haben mal etwas ganz Verrücktes gemacht. Ich war 19 Jahre alt und es war relativ waghalsig, würde ich sagen. Aber sie haben wirklich etwas Verrücktes gemacht. Sie haben mir ihren Autoschlüssel gegeben. Sie haben mir nicht ihr Auto geschenkt, aber sie haben mir den Schlüssel gegeben. Und damit haben sie mir Autorität über ihr Auto gegeben. Ich durfte damit fahren. Ich durfte entscheiden, wie schnell ich fahre. Ich durfte entscheiden, welche Route ich nehme. Ich durfte entscheiden, wen ich mitnehme und wen ich nicht mitnehme. Ich hatte Autorität über das Auto. Es war nicht mein Auto, aber meine Eltern haben mir Autorität darüber gegeben. Und so ist es auch bei uns mit der Schöpfung als Töchter und Söhne Gottes, die in seiner Gegenwart sind und seine Gegenwart in ihnen, haben wir Autorität über seine Schöpfung. Gott übergibt uns als seinen Kindern Autorität über seine Schöpfung. Und etwas ganz Ähnliches wie dieses Autobeispiel lesen wir im Galater 4, Vers 7. Ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Wir haben Autorität über diese Schöpfung. Ich glaube, dass es niemanden auf dieser Welt gibt, der so eine Prägekraft hat, so eine Fähigkeit, diese Welt zu beeinflussen, wie Christen. Ich glaube, du als Christ hast viel mehr Autorität, diese Welt zu beeinflussen, als jeder Präsident in Amerika, als jede spirituelle Gruppe, als Satanisten, als Politiker, als Geschäftsleute, Reiche, was auch immer, wer auch immer wir denken, wer Einfluss hat in dieser Welt. Ich glaube, wir Christen haben mehr. Warum? Weil wir Töchter und Söhne des Chefs sind. Weil wir Töchter und Söhne des Erfinders sind. Weil wir Töchter und Söhne des Schöpfers sind. Bill Hybels sagt es, das ist schön, the local church is the hope of the nations. Die lokale Gemeinde, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Und das ist total wahr. Wir, du und ich, wir tragen so eine Autorität in uns als Träger seiner Gegenwart und als Kinder von dem Schöpfer, dass wir diese Welt um uns herum beeinflussen können wie niemand sonst auf dieser Welt. Weil wir Kontakt nach ganz oben haben. Wir haben den Draht nach ganz oben. Und ich möchte euch darin segnen, mit der Gewissheit, dass ihr Kinder Gottes seid. Du bist ein Kind, eine Tochter, ein Sohn von Gott. Du bist ein Träger seiner Gegenwart. Du bist in Gott und Gott ist in dir. Und Gott hat dir Autorität gegeben über seine Schöpfung. Diese Schöpfung mitzugestalten nach seinem Willen, nach seiner Vorstellung, dass diese Welt dem Himmel ähnlicher wird. Amen. Ich bete einmal mit uns. Vater, wir danken dir für alles, was du gemacht hast, dass du Jesus gesandt hast, dass du selber Mensch wurdest, deine Göttlichkeit abgelegt hast, Knechtsgestalt angenommen hast und für uns in das Totenreich hineingegangen bist, so dass wir zu neuen Menschen werden können, dass wir Teil deiner Auferstehung sein können. Und ich bete, dass du uns hilfst zu erkennen, wer wir sind in dieser Welt. Ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst in deiner Kraft und dass du eine tiefe Gewissheit darüber gibst, wer wir sind in dir, dass wir deine geliebten Kinder sind. Dass wir Träger deiner Gegenwart sind. Dass du um uns herum bist und wir in dir. Und dass du uns Autorität gegeben hast, diese Welt zu gestalten. Dass du uns Autorität gegeben hast, deine Herrschaft auszurufen. Deine Herrschaft hier auszubreiten. Amen. Ich habe das Team gebeten, während des Gottesdienstes auf Gott zu hören und auf das zu achten, was er euch durch die prophetischen Gaben mitgeben möchte. Das bedeutet, das Team wird gleich nach vorne kommen und sie werden beginnen, prophetische Worte hier zu sprechen. Manche werden für Leute ganz persönlich sein, ganz spezifisch sein. Das wird dann so laufen, dass die manche von euch fragen werden. Also die werden auf euch zeigen und fragen, dürfte ich dir was von Gott mitgeben? Dürfte ich dir was sagen, was ich denke, was Gott zu dir sagen möchte? Die werden fragen, weil sie eine ehrliche Antwort von dir haben wollen. Wenn du das nicht willst, weil du sagst, oh, ich hatte eine volle Woche, es waren 1000 Impulse und so weiter und jetzt kommt irgendwie noch mehr, bitte, ich brauche jetzt irgendwie mal einen ruhigen Sonntag oder sowas, dann sag bitte, nein, danke. Sag's deutlich, aber sag's auch freundlich. Und die werden das offen formulieren. Und die Dinge, die sie sagen, das werden positive und bestärkende Dinge sein. Das ist so die Regel. Vielleicht werden sie aber auch grundsätzlich Sachen sagen über euch als Ganze in der Gemeinde. Oder sie werden Worte weitergeben, wo sie nicht genau wissen, für wen die sind. Und es kann dann sein, dass du aber trotzdem merkst, oh, ich glaube, die Person meint eigentlich mich. Und das Team wird das jetzt machen. Vielleicht wäre es gut, wenn wir das Funkmikro kriegen dafür. Und dann werden wir danach direkt in eine Zeit gehen, wo wir den Heiligen Geist bitten, unter uns in seiner Kraft zu wirken. Das machen wir ganz interaktiv. Wir werden auf seine Kraft warten und dann werden wir beginnen zu reagieren auf das, was wir denken, was er tut. Ich würde mal vorschlagen, dass wir mal ganz kurz jeder für sich einen Moment nimmt, wo er einmal kurz ein Gebet spricht in seinem Herzen und Gott sagt, ich erlaube dir, dass du mich berührst. Ich erlaube dir, dass du mich ansprichst. Mach das doch mal ganz kurz. Denn es ist wichtig, dass wir uns für Gott öffnen und dass wir ihm erlauben zu machen. Er gibt uns Freiheit, uns dafür oder dagegen zu entscheiden. Amen.